Ja, ist jemand da, der dazu was sagen möchte zu diesem Thema? Wer kann uns da bereichern mit seiner Erfahrung, aber aus dem Wort Gottes? Da hat eine Lesung zu diesem Thema. Nachfolge. Einige gelesen und für sich behalten, die Wahrheiten. Ja, Alex.
Ich bin momentan in Hiob-Buch unterwegs, aber da gibt es eine gute Parallele dazu, auch wie man, wie Hiob damals schon Gott nachgefolgt hat und wie wir machen das. Die Stelle genau jetzt finde ich nicht, aber Gott sagt ihm, er hat ein vertrautes Umfeld mit Gott. Ich dachte, als ich das gelesen habe, dachte ich, das hat mich berührt. Um mit jemandem vertraut zu sein, muss man immer, wenn ich mit jemandem vertraut bin oder mit einem Freund bin oder wenn meine Frau vertraut bin, dann habe ich immer eine Beziehung oder immer permanent ein Gespräch oder ich kenne von meiner Frau alles oder von meinem Freund alles. Und ihr sagt Hiob, ich bin vertraut mit dir. Und als Hiob diese viele, viele Leiden dazu geführt hat, dann, weil er Gott anders kannte, verstand er plötzlich Gott nicht mehr. Er sagte, ich war so vertraut mit dir und jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz wendet er sich immer zu Gott und nicht zu jemand anders. Die Freunde beraten ihn, aber er wendet sich immer zu Gott. Was mich berührt hat, in Hiob 19 schreit er dann, seine Hoffnung dann in den Leiden. Hiob 19, 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt werde ich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Höhle zerbrochen ist, und werde ich von meinem Fleisch Gott schauen. Ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen. Ohne ihn fremd zu sein, danach sehnt sich mein Herz.
Ja, danke für den Beitrag, Alex. Ja, wie erlebst du Nachfolge persönlich in deinem Stand, in dem du jetzt bist? Bist du ein Nachfolger Jesu? Ja, dann erleben wir das ja irgendwie. Ja, ich habe mir die Mühe auch gemacht. Ja, Heinrich, das ist gut.
Für mich ist Nachfolge dienen. Egal wo, egal für wem, nicht egal für wem. Für Jesus. Aber nachfolgen ist nicht, dass hinter dich wer nachfolgt. Du tust nachfolgen. Nachfolgen ist leichter, wenn du ein Vorbild hast und du kannst dem nachfolgen. Und wenn du deine Bindungen vor der Bekehrung nicht alle konkret abgebrochen hast, dann kannst du nicht nachfolgen. Hinten muss es sauber sein, so wie Paulus sagt. Das habe ich vergessen, was hinten war, schon nach vorne. Und auch in der Bibel habe ich zwei Verse gefunden, Matthäus 27, Vers 55. 27, 55. Und das waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Die Bibel sagt, die Frauen haben Jesus gedient. Und Johannes 12, 26 ist noch so ein Vers, was sagt Jesus, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das heißt, wir sollen hinterangehen. Wir sollen dienen, egal was für eine Aufgabe. Ob sie zu sehen ist oder nicht zu sehen ist. So, das verstehe ich als Nachfolge.
Vielen Dank. Eine sehr wertvolle Erkenntnis diesbezüglich, gerade aus dem Wort heraus. Ne? Und das ist ja, denke ich, ganz wichtig für uns, dass wir diese Dinge, die Erkenntnis, die wir haben, immer hinterfragen. Wie stütze ich das in dem Wort? Ne? Woraus nehme ich? Warum mache ich das, was ich mache?
Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, so ein bisschen die Nachfolge. Ich kann mich überhaupt nicht vergleichen mit dem, was da der Ruf an die Jünger ging, als die alles verließen und Jesus nachfolgten. Aber dann dachte ich so, es gibt ja auch andere Passagen in der Bibel so. Und eine ist mir ziemlich sitzen geblieben, so wie in Johannes 10 ist, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und dann dachte ich so, das Hören, wie wir heute schon zur Anleitung gehört haben, das Hören auf das Reden Gottes, ja, das ist schon auch eine Nachfolge. Und allererst kommt es darauf an, wo spitze ich meine Ohren hin, wo höre ich hin, was höre ich, was ist für mich wertvoll. Und das nächste kommt dann, gehorchen, gehen und horchen. Und das sind alle so kleine Dinge, so die im Alltag so die, das ganze Nachfolge vielleicht eine ein bisschen andere Form ist, nicht mehr so wie damals die Jünger, die verließen alles und gingen hinterher. Das ist ja im Alten Bund ist das weniger erwähnt, diese Nachfolge. Da war mehr Nachahmen. Aber jetzt haben wir den Herr Jesus Christus, der uns selbst ruft und so viele kleine und feine Dinge so im Leben zurechtrückt und Klarheit gibt, wie wir die Nachfolge auch in unseren Tagen so ganz praktisch ausleben können.
Ja, vielen Dank, Jakob. Eine Kinderstunde hatte die Tage, ich weiß gar nicht, war das letzte Woche oder war, zum Thema Jesus nachfolgen. Und die haben den Vers auch auswendig gelernt. Wurde gefragt, was heißt es denn, Jesus folgen oder ne, jemanden folgen? Naja, und dann sagt ein Kind, naja, man geht jemanden nach, der den Weg weiß. Ja, so, ich denke, das ist sehr einfach erklärt und sehr deutlich. Und das ist ja bei uns ja nichts anderes. Ja, wenn Jesus seine Jünger damals in die Nachfolge gerufen hat, dass derjenige, der ihm gefolgt hat, der musste ja erstmal anerkennen, dass das, was er sagt, das, was er tut, ja Wahrheit ist. Ja, nur dann folge ich ja jemand nach. Und somit war das ja sehr stark verknüpft. Das, was wir auch letztes Mal schon hörten, diese Nachfolge, wenn das beschrieben wird, ist sehr stark mit dem Gläubigwerden zu tun. Ja, und das heißt, wenn ich Jesus nachfolge und sein Jünger bin, dann glaube ich dem, was er ist, wer er ist und was er für mich getan hat. Dass es sehr eng damit verbunden ist. Und mir ging es auch so. Diese Tage habe ich hier auch viel nachgedacht. Ich habe diese Mühe gemacht. Heutzutage mit dem Computer kann man es ja sehr einfach. Man gibt das Wort folgen, nachfolgen und folge mir nach. Und dann spuckt da ganz viele Verse raus. Die habe ich mal durchgelesen. Und ich bin da hängen geblieben, auch bei diesem Vers. Ich habe viele durchgelesen, Jakob. Aber bin dann auch bei diesem Vers aus Johannes 10 hängen geblieben, ja. Weil die Frage stellt man sich gut. Die Jünger damals hatten Jesus vor Augen und er folgte ihnen und er ging voran und sie folgten ihm einfach. Das, was er gesagt hat, das haben sie gemacht. So, wie folge ich heute denn nach? Ich habe Jesus nicht vor Augen. Ja, aber einerseits bin ich sein Schäflein. Wir singen ja auch, ich bin sein Schaf. Ich bin ein erretteter Jünger. Wie folge ich Jesus denn jetzt nach? Und da hilft mir diese Stelle hier aus Johannes 10, 27 so sehr, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, ich muss Jesus nicht immer selber sehen, aber ich muss ihn hören. Jemand zu folgen reicht aus, wenn ich den höre und ich erkenne, wer der ist. So, aber das können wir doch heute, ihr Lieben. Wir können doch die Stimme Jesu heute sehr deutlich hören. Wenn wir das Wort Gottes aufschlagen und das hier lesen, dann merken wir, das ist doch die Stimme Jesu. Und wenn ich die lese und das tue, was er sagt, dann folge ich Jesus. Ganz einfach und sehr deutlich. Ich komme hier hin in den Gottesdienst, höre die Predigt, höre das, was die Menschen hier weitergeben und ich merke, das ist das lebendige Wort Gottes und ich höre Jesus reden. Und was kann ich jetzt machen? Ich erkenne die Wahrheit und folge dem, was gesagt wird. Und dann bin ich ein Nachfolger Jesu. Klingt manchmal sehr einfach. Aber das möchte Jesus letztendlich. Und so macht er uns heutzutage auch zu dem Nachfolger. Und da bin ich auch so froh, solche Worte wirklich zu kennen und zu erkennen auch. Und wenn man mich fragt, bist du ein Nachfolger Jesu? Dann kann ich mit voller Zuversicht sagen, ja. Warum? Weil ich Jesus kenne. Ich kenne ihn in meinem Leben. Ich weiß, wer der ist. Er hat sich mir offenbart. Und weil er sich mir offenbart hat, deswegen bin ich ein Nachfolger Jesu. Dass er mir manchmal sehr weit voraus ist. Dass ich wieder mal gestolpert bin und gefallen bin. Und manchmal ein bisschen abgewichen bin. Und es gelingt mir nicht immer, gehorsam zu sein. Aber ich bin immer noch sein Nachfolger. Warum? Weil ich ihn kenne. Und ich möchte auf ihn hören und das tun, was er sagt. Vielleicht so einfach, lasst uns diesen Gedanken, das war ja nur ein paar Zeugnisse, mitnehmen und mitverfolgen in unserem Alltag. Und jeden Tag immer mehr Jesus kennenzulernen. Und je mehr ich ihn erkenne, desto besser kann ich ihm folgen. Und so eine Bibelstunde ist ja auch dafür da, um ihn kennenzulernen. Und die hilft uns auch, seine Nachfolger zu sein. Und in das Wort hineinzutauchen und uns damit auch auseinanderzusetzen. Ja, wir kommen heute zur Kapitel 6. Warum Kapitel 6? Wir sind ja stehen geblieben letztes Mal im Kapitel, eigentlich im Kapitel 4 haben wir zu Ende gemacht. Und wenn wir uns erinnern können, Kapitel 5 haben wir ja schon zum Teil in den Gottesdiensten gehört im Rahmen der Predigt. Und wenn wir ein bisschen aufmerksam gewesen sind, merkten wir, das war ja nicht komplett Kapitel 5. Das heißt, zwei Abschnitte oder drei fehlen noch und die werden in den kommenden Sonntagen, nicht diesen, sondern danach zwei Sonntage, werden die nachgeholt. Das heißt, die zwei Passagen aus dem Kapitel 5 werden auch nochmal im Rahmen des Gottesdienstes in den Predigten nochmal, nicht nochmal, sondern erwähnt, so dass wir wirklich die Gesamtübersicht haben. Das heißt, wir steigen heute in Kapitel 6 ein und machen quasi mit der Bergpredigt weiter. Kapitel 5 und Kapitel 6 und 7 behandeln ja die erste Rede Jesu aus dem Matthäus-Evangelium. Und wenn wir uns jetzt einmal kurz vielleicht vor Augen führen, was war denn eigentlich in Kapitel 5, damit wir da einfach anknüpfen können in Kapitel 6, worum ging es denn eigentlich in den Predigten? Wir hatten in der ersten Predigt, die gehalten wurde, da ging es um den Charakter der Jünger, die in dem Reich Gottes, worüber Jesus spricht, beschrieben werden. Und da ging es um die Seligpreisung. Da wurden uns an einem Sonntag ja all die Seligpreisungen kurz erklärt. Da ging es um den Charakter der Menschen, die in dem Reich Gottes, die zum Reich Gottes gehören. Da wurde auch gesagt, wer gehört überhaupt dazu? Was sind das überhaupt für Menschen? Dann haben wir Kapitel im zweiten Teil haben wir in der Predigt darüber gesprochen über die Stellung und Aufgabe der Menschen, die zu seinem Reich gehören, die gläubig werden oder wurden und Jesu Nachfolger sind. Und da ging es darum, wenn ihr euch erinnern könnt, an Salz und Licht. Und diese Beispiele, die erinnern sehr deutlich, welche Aufgabe ein Jünger Jesu hat, ein Nachfolger? Salz und Licht der Erde und der Welt zu sein. Das ist die Aufgabe. Und dann einen größeren Abschnitt, und der wird dann auch bis nächstes Mal auch nochmal beleuchtet. Da ging es darum, dass die Frage wurde beantwortet nach der Beziehung der Jünger zum Alten Testament. Und zwar, sie sollen ihre neue Stellung und die damit verbundene Aufgaben in Übereinstimmung mit dem Gotteswort wahrnehmen. Und die letzten Predigten, da ging es ja immer wieder darum, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ja, da wurden die alttestamentliche Aussagen aufgegriffen und Jesus, der erzählt ihnen, wie er sie erfüllt hat und wie sie richtig zu verstehen sind. Ja, Jesus bringt sie quasi in den Alltag hinein und versucht, den Jüngern, den Zuhörern deutlich zu machen, wie sie die alttestamentlichen Aussagen jetzt in seinem neuen Reich zu verstehen sind, wie Gott sie eigentlich auch gedacht hat damals. Das wird in Kapitel 5 nochmal entfaltet. Und so sind wir jetzt im Kapitel 6. In dem Kapitel 6, hier geht es darum, hier wollen wir lernen, etwas über das Leben der Jünger inmitten dieses Königreichs. Sie sind also nicht mehr passiv, sondern spiegeln etwas davon wider, wie Gott mit uns Menschen handelt. Kapitel 6 wird sehr praktisch. Da werden sehr praktische Dinge aus dem Leben, damals natürlich werden die Pharisäer und die Leitung der damaligen Zeit auch angesprochen, aber vor allen Dingen einfach das praktische Leben als gläubiger Mensch und vor allen Dingen Dinge angesprochen, die für Menschen einen sehr hohen Stellenwert haben und dass sie damit sozusagen ihre Frömmigkeit und Gerechtigkeit nach außen gezeigt haben, dass es sehr praktisch wurde. Und wenn wir diesen Abschnitt heute lesen werden, dann merken wir, das ist sehr praktisch gewesen. Und greift Jesus das auf und erklärt das und das wollen wir versuchen für uns auch etwas mitzunehmen. Und als erstes möchte ich, dass wir diesen Abschnitt mal kurz einteilen, das, was wir gleich lesen werden. Der Kapitel 6 kann man in drei Teilen einteilen. Als erstes die praktische Gerechtigkeit, die Jesus anspricht. Und da wird es darum gehen, wie das Geben, das Beten und das Fasten. Also Dinge, die eigentlich damals sehr sichtbar waren, die sichtbar quasi praktiziert wurden. Und das spricht Jesus an, worum es bei diesen Sachen eigentlich geht und wie man die richtig umsetzen muss. Als zweites um die grundsätzliche Lebensausrichtung. Dann spricht Jesus über Schätze im Himmel, das Auge als Lampe und dass man den zwei Herren nicht dienen kann. Und zum Abschluss geht es dann nochmal um das Vertrauen eines Jüngers zum himmlischen Vater. Und da spricht Jesus, da geht es um die Sorge, das Vertrauen zum himmlischen Vater und in dem Zusammenhang, wie gehe ich in meinem Leben mit Sorgen um? Ja? Also wenn wir das alles angucken, merken wir, das sind sehr praktische Dinge für unser Leben. Ich möchte mit uns gemeinsam heute den Abschnitt lesen, einfach um den Zusammenhang zu behalten und dann auf die ersten Verse nur eingehen. Aber gesamt würde ich gerne den Abschnitt Kapitel 6, 1 bis 18 lesen. Ich würde bitten, ich weiß nicht, frei, Stefan, würdest du das mit uns machen? Lesen? Ja? Einfach nach vorne kommen, sonst ich lese hier die ganze Zeit und rede. Wenn du das, du kannst gerne ein Mikro in die Hand nehmen und von da direkt ablesen. Wer also die Bibel dabei hat, möchte ich, dass ihr sie aufschlagt und vielleicht auch mitlest. Und ich möchte, dass ihr darauf achtet, auf besondere Begriffe, die in diesem Abschnitt immer wieder vorkommen. Ja? Das sind einige Begriffe, die sehr auffällig hier sind. Und dass ihr die versucht, mal rauszuhören. Ja, man kann das selbst durch das Hören schon erkennen und bei sich in der Bibel kann man das auch vielleicht kurz notieren und achten, oh, das ist es, der Begriff, der wiederholt sich immer wieder oder eine gewisse Aussage, ja.
Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr, die nicht übt vor den Leuten, um ihnen gesehen zu werden, ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir aus posaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in den Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihren Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht vor den Leuten zeigst mit deinen Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
So, Stefan, vielen Dank. So, wir haben jetzt den Abschnitt sozusagen am Stück gehört. Wir werden den nicht ganz betrachten. Aber ich merke, dieser Abschnitt hat schon was Besonderes. Es ist gut, den als Ganzes zu lesen. Denn ich glaube, dass der Vers 1 uns hier sozusagen eine Einleitung für diese Verse gibt, die wir gelesen haben. Der steht als so eine genannte Einleitung oder eine Überschrift. Ich wiederhole den mal und da heißt das: Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr, die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. So, und dann entfaltet Jesu drei Themen und spricht, wo das, was er im Vers 1 sagt, eine große Rolle spielt. Dass das, was jetzt kommt, dass sie das nicht vor den Leuten machen sollen. Die drei Dinge, und zwar das Geben, das Beten und das Fasten. Und der Aufbau diesen drei Themen, der geschieht immer gleich. Jesus spricht immer erst das an, was sie nicht tun sollen, wie sie zum Beispiel mit Geben nicht umgehen sollen. Und dann heißt das, so sollst du nicht machen. Und dann beschreibt er das, wie du das nicht machen sollst. Und dann sagt er, aber wenn du zum Beispiel gibst von dir, dann sollst du so machen. Und dann gibt er denen auch ganz klare Anweisungen. Mit dem Gebet genauso. So sollst du nicht beten. Und das fürs Gebet nimmt er sich sogar, und da seht ihr die Stellen, obwohl er drei Themen anspricht, aber ihr seht hier, wir haben vier Bibelstelle, weil er im Gebet zwei Themen anspricht, was sie beim Beten beachten sollen, was sie nicht tun sollen. Ja? Und dann als drittes, dann nochmal, wo es um Fasten geht, auch da wieder, so sollst du nicht fasten. Ja? Das ist für uns immer einfacher zu sagen, so sollst du nicht machen. Aber da ist Jesus sehr praktisch und dann sagt er, aber wie soll das denn geschehen? Und dann gibt er Anweisungen, wie das gemacht wird. Und so ist dieser Abschnitt so aufgebaut, dass es uns sehr leicht fällt, wenn ihr das so auf diese Dinge achtet, sehr leicht fällt, ihn einfach über sich zu behalten und den Abschnitt zu verstehen. dann haben wir einfach jetzt den Überblick, damit wir das wissen, wie das aufgebaut ist. Dann haben wir einige besondere Begriffe dort. Wenn man den durchliest, dann fällt es einem auf. Vielleicht ist euch schon beim Lesen oder Hören des Abschnitts was aufgefallen. Welche Worte oder Begriffe sind euch beim Hören oder Mitlesen aufgefallen? Lohn. Ja, ganz, ganz interessant. Plötzlich wird so viel über Lohn hier gesprochen. Immer wieder, ich habe mir das angezeichnet in Vers 1, in Vers 2, dann in Vers 4, in Vers 5, in Vers 6, da heißt es nicht Lohn, sondern vergelten, also das ist so ähnlich, ja, das heißt, Gott will dich dann beschenken dafür, ja, und dann haben wir das nochmal in Vers 16 und das Wort somit vergelten nochmal in Vers 18 auch nochmal, sehr gut. Ja, das heißt, dem soll man Augenmerk, also da soll man darauf ein Augenmerk mal richten. Warum macht er das? Ja, was noch? Jetzt mal sagte noch? Im Verborgenen, ja, das Wort verborgen, vielleicht in Kombination. Verborgen, sehr gut, fällt immer wieder auf, aber das steht ja nicht allein. Das Wort verborgen steht immer in Verbindung. Womit? Oder besser, mit wem? Ja? Mit dem Vater. Nicht nur einmal. Es wird immer wieder erzählt und da sind wir bei dem nächsten Vater. Ich glaube, es gibt kaum ein Kapitel, in dem so oft das Wort Vater erwähnt wird. In dem Kapitel 6 finden wir 12-mal, dass Jesus vom Vater spricht. In ganz Matthäus-Evangelium lesen wir 63-mal, dass Gott mit Vater angesprochen wird. Und 12-mal davon in dem Kapitel 6. Ja? So, und immer wenn der Vater, genau, erwähnt wird, dann immer in der Kombination, also nicht immer, aber unter anderem, wenn das Wort verborgen erscheint, dann immer der Vater im Himmel. Ja? Einmal, der ist im Verborgenen und er sieht. Ja, der Vater, der im Verborgenen ist, der sieht alles, ja. Ist euch noch irgendetwas aufgefallen? Ja, Almosen am Anfang, weil es einfach um das Thema Geben geht, dann fällt es auf, ja, genau. Und bei manchen Übersetzungen beginnt sogar in Vers 1, also je nach Übersetzung, da heißt es, habt Acht auf die Frömmigkeit und manche Übersetzungen sagen da Almosen, ja. Geht vielleicht Wohltaten, aber die meisten Übersetzungen, vielleicht habt ihr das bei euch auch, spricht von Gerechtigkeit. Ja, nicht von Frömmigkeit, sondern von Gerechtigkeit. Das sind alles Worte, richtig, die auffallen, denen man auch ruhig mal ein bisschen Zeit widmen soll, da mal reinzuschauen, was ist eigentlich damit gemeint. Ich habe diese drei Begriffe hier auch mal kurz erwähnt, die mir auch sofort aufgefallen sind. Am Anfang geht es damit da um Frömmigkeit oder Gerechtigkeit, anders übersetzt. Und wir merken, das ist ein wichtiger Ausdruck. Also Gerechtigkeit passt an dieser Stelle etwas mehr. Und wir müssen gucken, wenn wir zurück in das Kapitel 5 mal schauen, da spielte doch Gerechtigkeit eine ganz wichtige Rolle. Jesus spricht ja in Kapitel 5, Vers 20, dann sagt er denen, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja? Und weil er so ist, spricht er, das ist so der zentrale Schlüsselvers von Kapitel 5. Und hier spricht er wieder von Gerechtigkeit. Nur wenn wir Kapitel 6 näher betrachten, merken wir, der Schwerpunkt der Gerechtigkeit hier liegt nicht genau so wie im Kapitel 5, wo es im Kapitel 5 mehr um die Freiheit von Schuld oder als Grundlage, die Gerechtigkeit als Grundlage für das Himmelreich geht, hat hier die Gerechtigkeit etwas anderen Schwerpunkt. Ich fand, dass Gerhard Meyer das sehr gut zusammengefasst hat. Und er sagt, Gerechtigkeit an dieser Stelle, das Handeln nach außen entsprechend unserer Verbindung mit Gott. Ja? Das heißt, das Handeln hier von Gott ausgehend, weil wir mit Gerechtigkeit beschenkt wurden, also diese Grundlage haben wir bekommen als gerecht Gesprochene, Und jetzt daher übersetzt Luther auch und nimmt jetzt nicht das Wort Gerechtigkeit, sondern mehr den Wandeln so als Frömmigkeit und sagt so diese, dass es sich also im Handeln äußern soll als der Verbindung zu Gott. Ja, daher eine entscheidende Aussage gerade am Anfang des Kapitel 6. Und er sagt, habt Acht auf eure Frömmigkeit, habt Acht auf eure Verbindung zu Gott, die ihr habt. Dass das, was jetzt geschieht, ja, das, was ihr tut, ja, dass ihr diese Frömmigkeit, diese Gerechtigkeit nicht zur Schau stellt, ja, so, damit die alle Leute, wenn die das angucken, auf euch schauen, ja, dass das von Gott kommend, dass es deutlich wird. Und dann sagt er ihnen, wie das ja geschehen soll. Denn das Problem hatten ja damals die Juden, dass sie eben diese Gerechtigkeit, diese Frömmigkeit durch diese drei Dinge gezeigt haben. Denn im Judentum waren diese drei Dinge ganz entscheidend. In diesen Dingen, in denen sie Almosen gegeben haben und gebetet haben öffentlich und dann gefastet haben, wenn die Leute das gesehen haben, haben sie gezeigt, dadurch, dass es unsere, deswegen sind wir gerecht, deswegen sind wir fromm, weil wir das praktizieren. Und an dieser Stelle sagt er, habt Acht auf diese Gerechtigkeit, die ihr von Gott bekommen habt, ja, so zu handeln, dass das im richtigen Licht, dass ihr das praktiziert. Und wie, dann sagt er das hier. Ja, also das Wort Gerechtigkeit als wichtig oder Frömmigkeit an diesem Punkt. Dann das Wort Vater hier. Ich habe mich sehr gewundert, dachte ich, warum ist hier so oft der Vater beschrieben? Und dann habe ich mich gefragt, wie wird uns der Vater hier vorgestellt? Er wird vorgestellt als, einerseits wird hier mehrmals gesagt, es ist Vater im Himmel oder selbst das Gebet, ja, Wie beginnt das? Unser Vater im Himmel. Oder in Vers 14, und euer himmlischer Vater. Auf einer Seite der Vater, der im Himmel ist, vielleicht in der weit weg für uns einerseits. Auf der anderen Seite wird euer Vater gesprochen und dann, wie zum Beispiel in Vers 4, und dein Vater. Dann wird das plötzlich persönlich. Einmal weit weg, dann aber ganz nah. Denk daran, dein Vater. Und dann welcher Vater noch? Ein Vater, der im Verborgenen ist. Den wir vielleicht nicht sehen, aber der ist da. Der ist im Verborgenen. Und dieser Vater, der im Verborgenen ist, der auch im Himmel vielleicht für uns ganz weit weg ist, ist es wiederum ein Vater, der im Verborgenen ist, der das alles sieht. Er merkt, wie viele Eigenschaften hier drin sind, was Jesus uns hier für ein wunderbares Bild übergibt von Gott. Ein Vater, der im Himmel ist, der über allem steht, der weit weg scheinbar ist, aber andererseits der im Verborgenen ist und andererseits alles sieht. Dein persönlicher Vater, euer persönlicher Vater, der ist da. So, und der dritte Begriff, und dann plötzlich von Lohn. Was hat das damit zu tun? Warum wieder Lohn? Ja? Und hat es damit zu tun, dass wir unser Lohn, spielt das hier eine Rolle, dass wir unser doch irgendwie unser Heil und so verdienen müssen, ja, und auf Lohn achten? Und hier geht es gar nicht darum. Und mir persönlich hat es geholfen, erstmal den Blick auf den Vater zu richten und dann zu lesen, denn euer Vater will uns belohnen. Ja? Unser Lohn liegt in dem, dass der Vater selbst uns belohnt. Indem wir das tun, was ihm gefällt. Ich war, muss ich sagen, von dem Gedanken schon sehr überwältigt. Es ist für uns sehr schwer zu verstehen, wieso Gott uns belohnen will. Und hier ist nicht unbedingt das ewige Leben damit gemeint. Nur als Lohn, sondern dass der Vater uns für die Treue der Nachfolge, für das, wenn wir diese drei Dinge als Beispiel in richtiger Weise tun, wie Jesus uns hier sagt, dafür will uns der Vater im Himmel belohnen. Gott, sagte jemand, drückt seine freudige Anerkennung durch liebevolle Gabe an uns aus. Wie die aussehen wird, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir vorgestellt, einfach, mir hat das geholfen. Ich bin Vater. Gott hat mir das Geschenk gegeben, dass ich selber ein Vater bin. Und ich habe mir überlegt, wenn ich den Kindern eine Aufgabe gebe, wenn ich mit Kindern unterwegs bin und die Kinder wissen, was ich gerne habe, oder wenn ich ihnen bitte, was zu machen und sage, wie sie richtig tun sollen, und wenn sie das tun, dann schlägt mein Herz viel höher. Und ich freue mich darüber. Und ich freue mich mit meinen Kindern und will sie teilweise auch beschenken dafür. Man sagt, selbstverständlich einerseits, aber ich freue mich darüber. Und diese Freude, die Kinder mit mir erleben oder ich selber mit meinem Vater erlebt habe, das ist doch ein Geschenk. So, und so habe ich mir so ein bisschen vorgestellt, auch wenn wir das schlecht fassen können. Die Bibel sagt uns da nichts Konkretes drüber, aber sie sagt, wenn du die Dinge, die von denen hier beschrieben werden, die wir nächstes Mal ansprechen werden, wenn du die in rechter Weise machst, das Geben, Beten und das Fasten, wenn du das so machst, wie die Bibel das sagt, dann will Gott uns dafür belohnen. Das sagt dir einfach hier. Den Lohn bekommst du. Schau auf, das lohnt sich, das richtig zu machen. Nicht auf die Menschen zu gucken, wenn du das praktizierst, sondern auf den himmlischen Vater. Das will er belohnen. Vielleicht nur so ein ganz kurzer Einblick oder hier einfach grundsätzlich zu diesen Texten, die wir in der nächsten Zeit etwas näher betrachten werden, dass wir das für uns schon mal mitnehmen. Hier in diesem Abschnitt 10-mal, den wir gelesen haben, 10-mal lesen wir vom Vater im Himmel. Ja, und wie er uns vorgestellt wird, himmlischer Vater, der im Verborgenen sieht, der im Verborgenen ist, der uns in allem sieht. Und wenn wir Dinge, von denen hier spricht, in richtiger Weise umsetzen werden in unserem Leben, dann will er uns beschenken. Und nächstes Mal werden wir dann praktisch auf das Geben und das Beten und Fasten nochmal eingehen. Und darauf können wir uns freuen und dafür beten, dass der Herr uns das eröffnet und dass wir es verstehen können. Ich bete mit uns noch. Vater im Himmel, wie gerne reden wir zu dir so mit dieser Ansprache, dass du unser himmlischer Vater bist. Wie viel ist in dieser Aussage drin? Herr, du bist der liebevolle Vater, der uns, so wie wir das heute auch gelesen haben, der für unser Wandel, für unseren Gehorsam dir gegenüber uns belohnen möchte. Herr, warum? Weil du uns so sehr liebst. Vielen Dank dir dafür von ganzem Herzen. Danke für dein Wort, was wir so lesen können und verstehen können. Wir wollen dich weiterhin bitten, dass du uns auch diesen Abschnitt weiterhin eröffnest, dass wir noch tiefer da reintauchen können und es verstehen können, dass du uns auch hilfst, Dinge, die wir praktizieren und die du uns sagst, die wir machen sollen, Herr, dass wir sie in richtiger Art und Weise anwenden, so dass es dir gefällt, Herr. Und bitten dich darum, dass du uns da begleiten mögest, uns dabei helfen mögest und dass wir durch unseren Wandel, durch unser Leben, egal was wir tun, Herr, ob wir unsere Portemonnaies aufmachen, unser Hab und Gut, Wohltaten, die wir an anderen machen, oder ob wir beten oder fasten, Herr, dass dadurch dein Name verherrlicht wird, dass es zu deiner Ehre geschieht und nicht zu unserer. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen und so entlass uns jetzt in deinen Frieden und segne du uns. Amen. Ja, der Herr sei mit an jedem von uns.